Happy Shooting, Folge 859. Du gehst mir nicht an meine Aura. Die heutige Folge wird euch präsentiert von
ganz vielen tollen Leuten, die gerade zuhören.
Hier ist eine weitere Ausgabe von Happy Shooting, der Fotopodcast.
Ja, moin, lieber Chris.
Moin.
Moin. Mensch, heute Nacht bin ich aufgewacht. Wir hatten ein richtig heftiges Gewitter, was hier durchgezogen ist. Und dann war ich doch zu faul, die Kamera rauszuholen. Was sagst du jetzt?
Aus dir wird nichts mehr. Ja. Das kannst du vergessen.
Eure Moderatoren, Boris und Chris.
Ja,
nee, wir haben das Fenster. Ordentliche Fotografen schlagen sich da die Nacht um die Ohren
gefährlich. Ja, ja. Nee, wir haben das Fenster zugemacht, damit Ruhe ist. Und dann haben wir weiter gepennt.
Na gut. Aber also ich mag das ja, wenn es gewittert, aber wir haben bei uns gerade so von der Geografie her, ich hatte ja damals in Tübingen dieses Gewitter, was so von Weitem rangezogen ist und dann über den Bergen hinter der Kirche irgendwie rumgeblitzt hat, und bei wo ich war, war es erstmal nur trocken, und das war so richtig schön, also so ein Gewitter von außen zu beobachten, und da ist natürlich mit der Kamera, da habe ich mich halt ein paar Stunden dann irgendwie am Dachfenster, ich habe mein Stativ aufgebaut und eine 30-Sekunden-Belichtung nach der anderen abgefeuert mit so einem Intervalometer, einfach klick, klick, klick. Und, ja. Und das war richtig cool. Aber wo wir jetzt gerade sind, da ist tatsächlich Blick aus dem Fenster, da ist halt der Garten, und dann ist aber auch schon das nächste Gebäude und so. Und du hast diese Sicht über die Landschaft hast du hier nicht, und dann kriegst du das halt eigentlich erst aufs Bild, wenn du schon mittendrin bist, und dann geht's nicht mehr, weil dann kriegst du halt durchs offene Fenster irgendwie, kriegst du halt Wasser rein. Ne?
Das ist so ein bisschen das Problem, was ich ja auch habe, dass ich halt eine Scheune und Häuser um mich rum habe, und in die Richtung, wo man ein bisschen weiter gucken könnte, da ist dann selten direkt dort was. Aber wir haben ein paar Arbeitskolleginnen, die hier in Nordheim oben auf dem Berg oder auf dem Hügel wohnen. Und ja, also schon deutlich höher. Und von da aus kannst du halt ganz Nordheim überblicken. Und da guckst halt über alle Dächer rüber und wirklich bis sonst wohin. Und die haben teilweise echt sehr, sehr geniale Fotos gemacht von so Unwettern. Naja, aber deswegen ziehe ich jetzt nicht um.
Du kannst, also besonders gute Blitzbilder kannst du ja machen, wenn du so auf so einem freien Hügel ganz alleine oben in der Mitte stehst, also hoch wie möglich.
Ja.
Und dann aber das gute stählerne Stativ mitnimmst, damit das auch ordentlich steht, weißt du?
Ja, ja.
Und dann brauchst du auch noch so einen Regenschirm drüber.
Ja, man sollte einen großen Fahnenmast vielleicht
dabei haben. Möglichst lang vielleicht einen Fahnenmast mitnehmen, und dann.
Das ist eine gute Idee.
Ne, ist auch eine super Idee. Don't try this at all.
We are trained professionals. Solche Vorschläge kommen nur, wenn man das schon zweimal gemacht hat.
Wir sind Happy Shooting, der Fotopodcast. Übrigens, falls das jemand noch nicht weiß, wissen sollte, ich bin der Chris.
Ich bin der Boris.
Und wir kommen hier immer dienstags live und donnerstags dann immer in der Konserve. Wir haben ganz viele tolle Themen heute wieder für euch. Und auch zwei, ich muss die noch ganz kurz hier reinwerfen, noch zwei Themen über happyshooting.de/hi. Das ist unsere Feedback-Line, über die wir da unsere, wo ihr was reinschreiben könnt. Übrigens auch Audio und so Sachen ranhängen könnt.
Ich hoffe, da ist jetzt kein Audio dabei, weil so kurzfristig.
Nee, da ist kein Audio dabei.
Okay.
Ich glaube nicht zumindest. Aber ich habe die jetzt mal schnell noch hier reingeworfen. Wir gucken zum Beispiel auf das, was ist denn jetzt? Da ist es. Hallo ihr zwei, schreibt Rolf. Kleine Infos zum Bild HSB kaputt. Auf dem Bild sind die letzten beiden Wände meiner alten, 100 Jahre alten Laube zu sehen. Ah, das war das mit dem Klo in diese Ruine.
Ah.
Erinnerst dich?
Ja, ja.
Wo nur noch so zwei Wände standen und so und das Klo dazwischen. Also letzten beiden Wände meiner alten Laube zu sehen. Das Klo war noch am Abwasser angeschlossen und damit eine in Anführungszeiten öffentliche Toilette in meinem kleinen Garten. Die Laube ist jetzt nicht mehr vorhanden, hat genau gepasst mit dem Termin. Danke für die vielen Infos und 3:1. Rolf.
Ja. Super. Danke, Rolf, für den Nachtrag.
Das ist aber auch ganz wichtiges Ding, finde ich, den Impuls. Also wenn du was siehst, was ungewöhnlich ist, was nicht alltäglich ist, und das ist ja nicht alltäglich, das ist eigentlich immer so ein Zeichen dafür, dass das sollte sowas zucken in euch, das jetzt vielleicht doch in irgendeiner Form festhalten zu wollen. Mhm. Ich erinnere mich dran, das ist auch schon viele Jahre her, das war kurz nachdem wir hier mit dem Podcast, glaube ich, angefangen haben, da waren wir mal unterwegs und da war so ein halb abgerissener Supermarkt. Also stell dir so eine Ladenfläche vor, aber da standen auch nur noch die Wände drumherum, kein Dach mehr oben drauf. Das war eine große Fläche quasi. Und auf dieser Fläche in der Ecke standen halt irgendwie 50 Einkaufswagen. Mhm. Einfach so. Und das war so völlig abgefahren, da musste ich dann irgendwie reinklettern und Bilder machen, weil sowas kriegst du halt nicht oft zu sehen.
Natürlich nicht.
Und deshalb, ne, die Laube mit dem noch an die Kanalisation angeschlossenen Klo, aber wahrscheinlich war keine Wasserzuspülung mehr da.
Kannst du mit dem Eimer nachkippen.
Genau. Dann noch ein Hinweis von Detlef. Ich glaube, ihr selbst hattet darüber berichtet, das per Crowdfunding finanzierte Swift-Log von Spin Design. Es kam Anfang der Woche bei mir an. Ein Punkt hat mich zweifeln lassen, ob ich die Grundidee genial finde. Das Ding klappert wie verrückt, weil es für schnelle Wechsel mechanisches Spiel benötigt wird. Das stört mich total. Auch akustisch fühlt sich dadurch etwas minderwertig an, obwohl funktional sicher. Im Unterbewusstsein hatte ich vermutlich mir einen zusätzlichen Schnellspanner vorgestellt, den ich bei Bedarf umlegen kann und somit alles fixieren kann. Noch mal sehen, wie sich's in der Praxis bewährt. Da haben wir, glaube ich, nachher auch noch was
spannendes dazu.
Das kommentieren wir jetzt erstmal nicht.
Genau.
Weil ich glaube, du hast deins auch bekommen und
Korrekt. Hast
das für nachher als Thema hier noch reingebaut.
Selbstverständlich.
Ja, dann haben wir noch zwei Follow-ups. Also ihr könnt hier happyshooting.de/hi könnt ihr natürlich jederzeit hier Hinweise, Fragen, Sachen zur Sendung reinwerfen. So, noch ein Follow-up zu dieser Gameboy-Kamera.
Ja.
Erinnerst dich?
Natürlich.
Gameboy Webcam.
Ja.
Kam über Mastodon von Holger. Warte mal, das ist der falsche. Ich muss mal hier kurz den anderen Browser anmachen. So, nehmen wir doch den hier. Mhm. Kam von Holger Krupp eine Mitteilung. Da schreibt, zwar nicht mit einem Raspberry Pi, aber eine Gameboy-Kamera als Webcam ist doch heutzutage Standard, oder?
Oder.
Und also schickt, schickt uns hier ein Foto seines Multimedia-Setups. Wir sehen einen Rechner, wir sehen dahinter so ein ovales Ringlicht, dann so eine Action-Cam und daneben eben auch noch eine Gameboy-Kamera und unten auf dem Bildschirm sehen wir dann ja so ein Frontend, wo das tatsächlich als Webcam-Bild, pixelig wie es ist, ankommt. Tja.
Ja, ich habe sowas nicht. Ich will sowas zu Hause auch gar nicht haben. Ne? Wie gesagt, meine Faszination ist ja eher so, dass Menschen das verstehen, was da für Signale rauskommen, wie man sie interpretiert und so. Das finde ich.
Ich glaube, ich hätte mal gern so eine Holger-basierte, also nicht Holger, sondern Holger-basierte Webcam. Das fände ich cool.
Mach doch.
Du nicht?
Ist halt eine analoge, ne? Es ist, muss halt der Film hinten und quasi permanent raus, durchs Entwicklungsbad in Echtzeit entwickelt, dann gescannt und ist ein bisschen Latenz im Bild halt dann. Ne?
Ja, macht ja nichts. Latenz ist ja, stört ja nur mich und sonst eigentlich niemanden.
Die 15 Minuten Latenz, meine Güte.
So, zweites Follow-up noch. Wir hatten letztes Mal über das ELT geredet, über das Extremely Large Telescope.
Ja.
Dietmar meldet sich, schreibt, hallo Jungs, zum Thema VLT, ELT, also Extremely Large Telescope, kann ich euch nur sagen, dass zumindest im Jahre 2003 oder vielleicht 2004 beim Tag der offenen Tür im ESO-Hauptquartier in Garching die Eule OWL vorgestellt wurde, also OWL. Wenn das Projekt, warum auch immer, nicht später eingestellt worden wäre, dann hätte das Teil einen Spiegeldurchmesser von 100 Metern gehabt. Ich lasse Chris kurz raten, was die Abkürzung geheißen hätte.
OWL.
Ja, das heißt, also das ELT ist das Extremely Large Telescope und das OWL ist das Overwhelmingly Large Telescope.
Da fehlt ja dann noch ein T hinten dran quasi. Ne?
Ja, die haben OWLT. Halt die Buchstaben. Die haben es auch, also Das, also nochmal kurz zu den Daten. Ne? Das ELT, was ja gerade gebaut wird, wo Schott die Spiegel dafür gemacht hat und die jetzt hier so auf irgendwie quasi auf unendlich genau fast poliert werden und so. Mhm. Das ELT hat einen Primärspiegeldurchmesser von 39 Metern. Und das OWL hätte einen 100 Meter Durchmesser gehabt, also ungefähr dreimal so viel. Das war aber nur der Arbeitstitel von der Studie. Da hat also die Europäische Südsternwarte von der, die ESO, hatte diese Studie quasi mal gemacht. Die Idee war in den 90ern entstanden, sagt die Wikipedia, am Caltech Institute, California Institute for Technology. Wie gesagt, 100 Meter Durchmesser für einen Primärspiegel. Und von der Namensgebung, naja, es gibt halt das VLT, das Very Large Telescope, das Extremely Large und das Overwhelmingly Large Telescope. Außerdem ist natürlich noch ein Wortspiel mit Owl, mit Eule, weil die nachts sehr gut sieht und das ist natürlich, ein Teleskop macht das natürlich auch. Also das wäre schon recht umfangreich gewesen. Ja, aber wird seit Ende 2005 irgendwie nicht weiter verfolgt. Weil dann haben sie gesagt, nee, das machen wir nicht. Wir machen lieber das Extremely Large Telescope.
Ja, und Kosten, Nutzen im Griff halt.
Naja, Kosten, Nutzen, vielleicht auch einfach technische Möglichkeiten. Weil das,
ja. Vielleicht wird es ja später dann gebaut.
Das ELT ist ja, also das ist ja nicht leicht, das Ding. Und das muss ja, das muss ja quasi bewegt, also diese komplette Anlage, Spiegel und was drumherum so dran ist, muss ja bewegt werden und muss dann auch wirklich so auf den, ich weiß nicht, auf wie viele Bruchteile von irgendwie einem Grad das dann exakt fixiert sein muss und stehen muss und so weiter. Also es ist nicht so ganz so simpel so.
Das hier zieht gerade ein Unwetter auf Schrägstrich durch.
Es gibt kein Unwetter. Der Unwetter hier ist ja die Negierung des Wetters. Ein Wetter zieht bei euch
auf. Hier zieht gerade ein Wetter auf. Und
ja.
Also wenn und du gleich weg bist. Also wenn es donnern sollte, hier irgendwie so ein bisschen rumpeln sollte und rauschen sollte, das ist der Regen, der Wind und das Gewitter da draußen.
Ja.
Aber wahrscheinlich filtert das hier eh alles.
Du schiebst das jetzt nur vor, du hast wahrscheinlich heute Mittag irgendwie Chili gehabt oder so.
Dazu später mehr.
Ach, da kommt noch. Okay. Kanon.
Ja.
Das ist jetzt super Timing, ne? Wir nehmen das heute am 16.
Ja.
Juli auf.
Das haben wir auch gedacht.
Canon haut heute den Teaser raus, dass sie am 17. Juli, also morgen um 12 Uhr Central European Standard Time, das ist dann, glaube ich, 13 Uhr hier.
Also
im Sommer und so.
Ja.
Werden sie was ankündigen.
Und wenn ihr das am Donnerstag hört, dann war das gestern. Aber
ja.
Wir haben dann vorgestern schon aufgenommen. Also
es könnte also sein, dass wir jetzt einfach kompletten Blödsinn reden. Deshalb sagen wir gleich vorneweg, alles sind Gerüchte, aber das ist das EOSR Event oder Ankündigung, Announcement. Und man geht davon aus, also wenn ich Mann sage, dann meine ich zum Beispiel Canon Rumors, aber auch viele andere Websites, dass da die EOS R1 vorgestellt wird, also das Flagship und wahrscheinlich auch die EOS R5 Mark II.
Mark II, ja.
Das ist so, da bin ich mal so ein bisschen durch die Blogs gegangen und habe mal ein bisschen zusammengeschrieben, was übrigens da.
Ganz kurz zur R5 Mark II. Man munkelt ja schon, auf welcher Seite der Einschaltknopf sein wird. So ist
also
ein kleines Pieksen in Richtung Canon, weil sie ja bei der R6 zur Mark II den Einschaltknopf auf die andere Seite verlegt haben, was ich persönlich nicht so nett fand.
Ja, das ist aber damn egal. Also das bloß nichts verändern. Hier gibt es so diverse Sachen, die gerüchtelt werden und ich bin da wieder gesagt einmal durchgegangen und habe mal geguckt, was da so wahrscheinlich ist. Also wir reden von hier KI-gestützten Autofokus-Belichtungssystemen.
Ja, Gott, das ist ziemlich sicher.
Auch schon drin, ja. Ja, das ist ziemlich sicher. Das haben die anderen auch und da können die nicht hinterher sein. Dann reden wir von.
Es ist ja alles schon drin. Das ist ja diese ganze spezielle Vogelerkennung und Fahrzeugerkennung und Helmerkennung. Das ist ja
das
alles
halt noch mal ein bisschen
Machine Learning.
Für eine Flagship-Kamera muss das halt nochmal entwickeln. Besser sein oder schneller sein. Wir reden von 2 CF Express Kartensteckplätzen.
Ja, naheliegend.
üblich bei den High-End-Modellen. Es wird mit relativ hoher Wahrscheinlichkeit ein 30-Megapixel-Vollformat-Stacked-Sensor werden.
Ja.
Mit Dual-Gain-Ausgang.
Das finde ich ganz interessant.
Wie gesagt, Gerüchte, ne?
Alles Gerüchte, genau. Also fände ich erstmal interessant. 30 Megapixel ist mit Sicherheit so ein Sweet Spot aktuell oder schon in den letzten Jahren.
Ah, also Sony A9 II hat halt 24, ne? Das ist,
ja,
also
genau.
Die wollen noch mal so ein bisschen was drauf.
Ein bisschen was drauf, aber eben jetzt nicht eine 60-Megapixel-Kamera oder 40-Megapixel-Kamera, sondern eben halt vergleichsweise geringe 30. Aber wenn es halt für Sportevents sein soll, wenn sie sehr schnell werden soll, wenn sie eine sehr gute ISO-Leistung haben soll, etc. pp., dann ist das mit Sicherheit ein ganz guter Sweet Spot. Und dieses Dual-Gain, das funktioniert wohl so, dass jeder Pixel mit zwei Vorverstärkern ausgelesen wird. Das heißt, man hat eben zwei Signale und dann kann eben der Prozessor dahinter mit beiden Signalen Dinge verrechnen und damit wohl eine sehr rauscharme High-ISO-Geschichte hinbekommen oder sowas ist. Zumindest also, das Versprechen.
Da spielt die Computation natürlich kräftig mit und damit kannst du wahrscheinlich auch noch mal irgendwie eine Blendenstufe, Dynamikumfang
rauskitzeln.
Quad-Pixel-Autofokus, QPAF. Als Abkürzung.
Finde ich, der Name allein ist gut. Mehr muss man dazu nicht wissen.
Frag mich nicht, wie das technisch bessere Autofokus. Fertig.
Ja, bisher ist es halt Dual-Pixel. Ich könnte mir vorstellen, wenn sie Quad-Pixel haben, dann hast du, also kommst du dem Kreuz noch näher oder so, schätze ich.
Dann hast du wahrscheinlich eben die zweite Dimension noch drin und das kann ja eigentlich auch nur hilfreich sein.
Ja, gerade beim Tracking und so kann das hilfreich sein.
Genau, dann wurde irgendwo gemunkelt von iControl Autofokus 2, aber wenn du genau liest in den Quellen, dann steht es halt doch nicht irgendwie richtig drin. Also das ist mehr so Wunschdenken, glaube ich.
Ja, Augenkontrolle haben sie ja schon und von daher.
Aber so Autofokus, so exakt auf den kleinen Quadranten genau dahin fokussiert, wo du hinschaust und so,
Man wird's
weiß ich nicht. Ja, dann soll sie auch einen rein elektronischen Shutter haben.
Also gar keinen mechanischen mehr?
Das steht da nicht, aber sie soll ihn zumindest auch elektronisch können. Ich kann mir das fast nicht vorstellen, dass die da den mechanischen Shutter rausnehmen.
Naja, hat Nikon auch gemacht, ne? Und ist recht erfolgreich.
Werden wir sehen. Dann wird von einer Blitzsynchronzeit von einer 1250stel Sekunde gemunkelt. Ist gut. Ist immer noch kein Global Shutter, ne? Aber
ja, würde aber dafür sprechen, dass da kein mechanischer Shutter involviert ist.
Ja, oder es ist halt bedingt, je nachdem, was du gerade für einen Shutter fährst. Vielleicht ist er auch mechanisch und dann hast du ersten Vorhang mechanisch
denkbar.
Und zweiten elektronisch oder so.
Denkbar.
Serienbildtempo 40 Bilder pro Sekunde. Da wird von C-RAW geredet, an einer Quelle, in der anderen wieder nicht. Also das sind so Kompressor-Geschichten.
Muss man abwarten. 60 Bilder pro Sekunde macht die R6 auch mit dem elektronischen Shutter, von daher.
Und ein noch eher fast nicht bestätigtes Gerücht, aber das finde ich auch nicht ganz uninteressant, ist bis zu 120 Bilder pro Sekunde im Burst-Modus mit allen Funktionen. Also nichts reduziert. Aber das ist nur eine Quelle, die da so ein bisschen was sagt.
Genau.
Ja.
Schön. Interessanter wäre ja die R5 Mark II. Gibt es denn da schon Gerüchte, was ich
da... Ja, da gibt es natürlich auch...
Hat sich das ein bisschen Gerüchte verdichtet?
Also auch da wieder alles nur Gerücht, was wir erzählen. Morgen wissen wir hoffentlich ein bisschen mehr. Aber wer hat das vorhin gesagt hier im Chat? Also das ist eine Unart, immer Ankündigungen anzukündigen. Und wahrscheinlich ist das dann nochmal so ein Zwischenteaser, der da morgen kommt, bis dann...
Das wäre der Knüller, ey.
Naja, egal. Werden wir ja sehen. R5 Mark II hat angerumort die 45 Megapixel Backside Illuminated Vollformat.
Also sprich keine Erhöhung der Auflösung, was ich persönlich ein bisschen schade finde.
Also komm, 45 Megapixel, jetzt mach doch mal, bitte.
Ja, ist völlig in Ordnung. Wie gesagt, braucht man ja auch nicht. Ja, und ich bin ja einer der Vertreter. Ich meine, ich habe mir die R6 ja auch aus Gründen der geringen Auflösung geholt, weil ich einfach mehr nicht brauche und das alles nur mal Stress ist, wieder mit großen Dateien, alles langsamer, größere Datensicherung, pipapo, alles Quatsch. Aber ich habe mich so ein bisschen verliebt in diesen Gedanken, was hier die Leica macht mit ihrem 60-Megapixel-Sensor, den du halt umstellen kannst auf drei RAW-Auflösungen.
Na, also du meinst, dass du dann halt mit Crop dann nochmal...
Nee, ohne Crop. Du hast die volle, also Vollformat-Sensor und hast entweder 60, eine feine Auflösung, oder du gehst ganz runter, ich glaube auf, wie viel sind es, 18 Megapixel oder sowas, oder irgendwas dazwischen, so. 36 Megapixel, und dann stellst du halt ein, was du brauchst für den jeweiligen Anwendungsfall, und das finde ich sehr charmant.
Ich meine, Apple hat es ja mal so gemacht, dass sie irgendwann mit diesem Retina-Display gekommen sind, wo dann im Prinzip die Auflösung, die du drauf fährst, nur noch eine virtuelle ist, weil die Pixel so klein sind, dass du die im Normalfall mit dem Auge eh nicht mehr siehst. Was ich ganz schick finde und was natürlich auch eine Flexibilität macht, dazu müsstest du aber dann schon deutlich mehr Megapixel in eine Kamera machen, um dann eine virtuelle Auflösung einfach aussuchen zu können. Aber 45, also hier meine was ist hier, die 5D Mark II mit 40 Megapixeln. Mhm. 40? 40.
45, ja. Mhm.
40, 5, egal. Siehst du, wie wichtig mir das ist?
Ja, ja.
Ich hab noch nicht einmal gedacht, oh Mist, hätte ich doch noch irgendwie 10 mehr Megapixel oder so. Das habe ich auch vorher schon bei 25 und 30 nicht gesagt.
Ja. Ich finde die 45 ja auch nicht weit genug weg von meinen 20, weißt du? Das ist,
also,
das klingt so viel, aber es ist gar nicht so wahnsinnig viel.
Also Fakt ist, ab einer gewissen Megapixelmenge hast du dann halt wirklich die Möglichkeit zu sagen, okay, heute schieße ich mal mit 53,5 Megapixeln.
Nein, das nicht. Aber wenn ich 60 hätte, weißt du, dann könnte ich halt hoppen und hohe
Auflösung. Dann hast du aber wieder den Infrastrukturrattenschwanz hinten dran.
Egal, mach weiter.
Ja, ist egal. Also, auch ein sehr hochgeranktes Gerücht sind 8K 60p Videoaufnahme.
Ja, okay. Also schneller macht, Sensor halt.
Also die Sony A1 macht 8K 30 Frames. Also das wäre da quasi so ein bisschen drüber. Gerüchte halber ab August 2024 schon.
Dann müsste sie aber morgen fertig vorgestellt werden. Ansonsten.
Davon ist dann, wäre dann auszugehen, besserer Pixel-Shift-Modus, also noch besser auflösend.
So wegen,
vielleicht brauchst du die Megapixel gar nicht. Vielleicht ist der Sensor so schnell, dass der innerhalb von einer Hundertstel Sekunde 4 Bilder macht.
Und merge das RAW in der Kamera ohne Treppenstufen. Ja, dann bin ich dabei.
Natürlich. Dann 12 Bilder pro Sekunde mit mechanischem Verschluss, 30 pro Sekunde mit elektronischem Verschluss.
Ja, ja, ist, glaube ich, macht die jetzt auch. Müsste ich jetzt genau nachgucken, aber es klingt so, als wäre das keine Optimierung.
Auch hier die verbesserte KI-gestützte Autofokus-Geschichte. Mhm. Das ist quasi zu erwarten.
Ja, das werden die in alle Kameras reinballern.
Genau. Kürzeste Verschlusszeit soll laut Gerüchten eine 16.000stel Sekunde sein. Mhm.
Fantastisch, wenn du ohne Filter offenblendig bei Sonne arbeiten willst. Ansonsten.
Ja. Ja. Und im elektronischen Verschluss Aufnahme ohne Blackout.
Das ist sehr angenehm. Mhm.
Hat mich noch nie gestört, aber ja. Und bis zu 16 Blendenstufen Dynamikumfang. Das ist auch eine müßige Angabe eigentlich, weil das ist in der Praxis eh keine wirklich relevante Zahl.
Ja, und wenn du dann die Tests siehst, so hier bei YouTube oder so, wenn dann irgendwie 5, 6 Blendenstufen aufgehellt wird oder abgedunkelt wird, dann sage ich auch, ja, es ist geil, dass es geht. Ich finde das faszinierend. Es gibt Situationen, wo das wirklich hilfreich sein kann. Aber grundsätzlich würde ich sagen, dann belichte halt wenigstens ungefähr dahin, wo das Motiv liegt.
Das ist genau die Geschichte. Also wenn du diesen Dynamikumfang dafür verwendest, zu sagen, ja, jetzt muss ich keine Skill mehr haben. Ich muss einfach nur noch draufdrücken, egal wie es eingestellt ist. Und dann ziehe ich es mir hinterher zurecht. Dann finde ich das so ein bisschen... Du kannst halt mit ein klein wenig Wissen, wie man belichtet, kannst du halt damit dann doch richtig viel mehr rauskitzeln.
Und ich sag mal, so eine scharfe Fehlbelichtung, so eine extreme Fehlbelichtung, die hast du vielleicht, wenn du im M, also wenn du wirklich manuell arbeitest und dann einfach die Einstellung nicht anpasst. Aber wenn du irgendeinen der Automatikmodi aktivierst, also ganz ehrlich.
Ich meine, es wäre zum Beispiel sehr sinnvoll gewesen bei diesem Brautpaar, was ich kürzlich gesehen habe. Da war so ein Bericht von einer, so ein Video von einer Braut, die die hatten gesagt, wir sparen uns das mit teure Fotografinnen und Fotografen, sondern wir legen halt überall so Einwegkameras auf die Tische, wie man das halt macht. Und
auch eine geile
Ausgang,
Idee.
Ausgang so eine Schüssel hin und dann sollen da alle die Kameras reinwerfen und dann lassen wir die entwickeln und haben wir tolle Bilder. Und das funktioniert schon auf Events ganz gut. Also ich war auch mal auf so einem Event, wo das so war, und da hast du hinterher genau gesehen, an welchem Tisch Leute saßen, die sich so ein bisschen mit Bilder auskennen und wer nicht. Also da waren schon deutliche Unterschiede, aber letztendlich kam was Gutes raus. Ja, bei denen war das so, dass die ganze Veranstaltung in einem relativ schummrigen Licht stattgefunden hat. Und diese Einwegkameras waren, glaube ich, die ganz billigen, die keinen Blitz eingebaut haben. Und es war halt wirklich irgendwie 20 solche Bildermappen, die dann zurückgekommen sind mit Bildern, wo alles, was das Einzige, was gut belichtet war, waren die Lampen.
Ansonsten ja, immerhin.
Nur dunkle Gesichter, schwarze Silhouetten von Menschen gesehen, weil die Lampen auch nicht auf den Tischen standen, sondern halt nur an der Wand. Außenrum und an der Decke. Und das war dann halt nicht so gut. Und die haben quasi keine Bilder von ihrer Hochzeit, bis auf irgendwie eine Handvoll.
Ja, also.
Also da kannst du auch nichts mehr retten.
Ich kann nur hoffen, dass sie es mit Humor nehmen und da ein Album von machen, weil das ist ja auch ganz witzig irgendwie.
Da wären dann so 25 Blendenstufen schon sehr hilfreich, ja.
Ja, Bernd schreibt ja auch bei schwarzen Trikots auf weißem Eis, also Eishockey, da ist man schon recht froh, wenn man etwas Reserven im Dunkeln und im Hellen hat. Ja, ja, ein bisschen Reserven hast du ja auch, weißt du, aber diese extremen Dynamikbereiche, dann 14, 15, 16 Blendenstufen, die dann immer so diskutiert werden.
Das sind theoretische Laborwerte.
Also ich glaube auch, Bernd, wenn du fotografierst das Eishockey, ich glaube nicht, dass du so krasse Unterbelichtung machst, dass du das ganze Bild erstmal 5 Blendenstufen hochziehst und dann nochmal 2 Blendenstufen in den Trikots hochziehen willst. Kann ich mir nicht vorstellen. Ich will nicht ausschließen, dass es passiert, aber dann mit Sicherheit nicht mit Absicht.
Hier hat es übrigens auch gerade gerumpelt.
Ja, schicken wir rüber. Er schreibt auch eher nicht. Und ein bisschen Reserven hast du einfach. Ich weiß noch, ich war damals das erste Mal, dass ich was gesehen habe, was ich so vorher nicht kannte, war damals bei der Nikon, ich glaube die D750 war es. Das war so eine Kamera, die irgendwie offensichtlich keine ISOs kannte. Da hast du wirklich ein Foto gemacht, das hast du 5 Blendenstufen unterbelichtet, hast im Lightroom den Belichtungsregler nach rechts gezogen und das war ein okayes Bild. Ohne irgendwie sattes Rauschen drin oder so. Das war wirklich sehr faszinierend. Und seitdem hat sich ja noch mal einiges getan in diesem Sensorbereich. Und ich glaube, das Problem ist wirklich gelöst. Also, wenn ihr da immer noch Probleme habt, dann sagt mal, in welchen Bereichen. Kann ja sein, ich übersehe was. Also gerade, was Chris sagt hier, Hochzeiten oder sowas. Wenn du wirklich ein strahlendes Brautkleid hast, machst draußen Fotos noch in der Sonne. Die glitzern dann auch gerne, diese Brautkleider. Und dann hast du den Bräutigam in einem schwarzen Anzug daneben. Das ist schon hart. Ich hatte so einen Fall auch, wo du dann eben jetzt nicht mit Assistenz irgendwelche Abschatter hast und nicht irgendwie einen Baum in der Nähe, wo du dich drunter stellen kannst. Das ist schon hart, aber das ist wirklich alles machbar mit heutigen Kameras. Also ohne jetzt super rumtricksen zu müssen. Naja, sei es drum. Mehr ist besser.
Ja, gut. Wir haben noch eine kurze visuelle News, und zwar YouTube erlaubt es jetzt, dass, wenn von dir ein Deepfake auf der Plattform landet, dass du es entfernen lassen kannst.
Nochmal, dass du was?
Also, ich mache ein Deepfake von Boris Nienke, wo Boris Nienke gerade irgendwie, keine Ahnung, ein kleines Kätzchen durch den Fleischwolf dreht oder so. Und du kannst dann YouTube sagen, ja, weg damit, und dann machen die das weg.
Okay.
Und also so verstehe ich das. YouTube schafft das in irgendeiner Form, wahrscheinlich unter bestimmten Bedingungen.
Und muss ich dann persönlich vorstellig werden oder reicht das, wenn der Deepfake, den du gemacht hast, den sagst, dass ich bin? Dass
das ist genau die Frage, die ich auch hatte. Also die Umsetzung, da bin ich mir nicht ganz sicher. Vor allem hat das natürlich Missbrauchspotenzial ohne Ende. Also du kannst damit natürlich auch, wenn das nicht ordentlich umgesetzt ist, dann kannst du damit halt möglicherweise zensieren, legitime Parodien oder Satire oder so, die die du hierzulande rechtlich nicht zensieren darfst. Und das ist halt die Frage, das macht natürlich, sowas macht natürlich erstmal eine KI, ne? Das ist ganz klar. Dass das in irgendeiner Form, dass da jetzt nicht jemand da sitzt und jeden Request einzeln anguckt, kann ich mir nicht vorstellen. Das ist einfach auf der Plattform zu viel los und wir haben ja keine Ahnung, wie viele Jahre an Video pro Minute da hochgeladen werden, aber es ist ja unfassbar.
Reichlich.
Damit haben wir natürlich auch noch ein bisschen mehr Kontrolle und Überwachung von Inhalten. Also es ist ein schwieriges Thema und halt falsche Beschwerden, um irgendwelche unliebsamen Inhalte entfernen zu lassen. Also sollte dir was nicht gefallen. Ich hatte das jetzt kürzlich, habe ich das hier erzählt? Bei Google hatte ich das, dass ich hier eine Rezension für einen Supermarkt in der Nähe mal geschrieben habe, vor ein paar Monaten. Und dann haben die das, dann hat der Besitzer das weggekegelt wegen Verleumdung, obwohl das gar keine Verleumdung war.
Hat die
und halt Google, nicht Google hat gefasst. Gesagt, nö, machen wir.
Schlechte Bewertung gleich Verleumdung. Ja,
eben, das ist Verleumdung.
Es ist ein schmaler Grat.
Weil YouTube hat ja schon, hat ja schon nicht ganz unumstrittene Systeme, zum Beispiel das Content-ID, ne? Content-Matching. Das heißt, wir haben hier ein System, mit dem sich relativ einfach urheberrechtlich geschütztes Material identifizieren und verwalten lässt. Das macht die KI quasi bei YouTube. Die guckt sich alles an und wenn die da was finden, was in irgendeiner Form mit einem Fingerprint in der Datenbank, in der Datenbank entspricht, dann kommt halt erstmal der Blocker und dann kriegst du erstmal kein Geld für dein Video, wenn du das monetarisiert hast und davon lebst. Und
was relativ ärgerlich sein kann, weil
was
ärgerlich Klicks häufig sein kann, am Anfang kommen.
Ja, immer. Das, also bei den richtig viralen Sachen ist das halt so zack und dann
genau.
Geht das halt so langsam runter wieder. Und wenn der Peak durch ist, dann, ich habe jetzt auch schon vom Fall gehört, wo das tatsächlich rückwirkend dann noch die verlorenen Einnahmen, die ja an den Urheberrechtsinhaber gehen, der aber in dem Fall gar nicht der Urheberrechtsinhaber war, sind dann wohl wieder rückwirkend gezahlt worden. Aber das ist ja ein Hickhack, das willst du nicht.
Ja, machen. Ja, das ist ein Scheißaufwand als Betroffener. Das ist, und, ja, wie so oft.
Und YouTube hat ja schon ein System, um Datenschutzbeschwerden einzureichen. Also um Videos zu entfernen, die zum Beispiel persönliche Informationen enthalten, also Doxing und so weiter. Das kannst du schon machen. Und diese neue Funktion erweitert das halt jetzt nochmal. Und das ist nicht, ich finde, es ist nicht ganz unkontrovers.
Ja, die Plattformen müssen halt gucken, wie sie mit dieser Entwicklung Schritt halten. Und das ist nicht so ganz einfach.
Sind natürlich auch rechtliche Anforderungen hier, DSA und so weiter.
Na klar.
Das ist, also der Dschungel wird nicht,
ja,
nicht dichter.
Das wird noch echt ein Problem werden. Ich meine, das ist heute schon ein Problem bei YouTube. Auch da gab es schon Fälle, wo dann halt ein Fake-Account den Original-Account hat sperren lassen und ihn quasi der Fälschung angeklagt hat. Und dann ist das Original erstmal abgestellt worden. Und dann versuch mal, wenn dein Kanal nicht mehr da ist und du dich nicht mal einloggen kannst, bei Google zu sagen, ey, was ist denn los hier?
Also bis ein Mensch sich das mal anguckt.
Ja, also
das dauert mindestens 2-3 Stufen.
Ne? Und versuch mal überhaupt irgendwie jemanden zu erreichen oder so. Und wenn du dann dein Geld damit machst, ist schon echt ein Problem. Und wenn jetzt noch irgendwelche Deepfakes kommen, die dann sogar noch vermeintlich Videoaufnahmen machen, wie sie dann erklären, dass sie das Original sind, und die werden immer besser. Also wenn euch mal interessiert, wie so ein digitaler Avatar heutzutage aussehen kann, dann sucht mal nach Heygen, also H-E-Y, glaube ich, G-E-N, Heygen. Das ist einer der Anbieter, da gibt es verschiedene, aber Heygen ist relativ weit vorne, wo man schon ein Foto sprechen lassen kann. Das sieht dann noch relativ künstlich aus, aber man kann auch mit einer Videoaufnahme, schickt man eine Videoaufnahme und spricht ein bisschen was. Kann
hast
man
du gerade dieses Söder-Deepfake gesehen, was durch die Social Media gegangen ist?
Nee, Söder habe ich nicht gesehen.
Such mal danach. Da ist gerade so ein aus den 80ern so Video aus irgendeiner Disco, wo die Kids, die damals halt die komischen Frisuren und Pullover und Zeug anhatten, tanzen. Und zu diesem, und das in diesem Video ist jedes Gesicht Markus Söder.
Okay.
Also jedes. Jedes, die Mädels, die Jungs,
ja,
die Popper, die was weiß ich halt mit den hochgesteckten Haaren und so. Und es ist halt, als ich das heute früh gesehen habe, dachte ich auch, Mensch, jetzt brauche ich Hirnseife. Das Und das ist richtig gut. Da siehst du nur an ein, zwei Stellen noch, dass es ein bisschen, wenn der den Kopf dreht, der Red Knight hat das. Das hier, ich guck mal, ob das hier kurz kommt gleich.
Es
lädt. Hier.
Ja.
Das ist Nachtclub 1991 in Deutschland. Das ist schon wirklich, wirklich gut, was da geht. Also die Deepfakes werden nicht schlechter und das will man eigentlich gar nicht sehen.
Es ist faszinierend, was die Technik möglich macht, aber eben auch ein bisschen erschreckend. Also für solche Späße ist das ja mit Sicherheit ganz
nett. Ich meine, deshalb ist es schon an der Zeit, dass man das vielleicht auch in irgendeiner Form versucht, ein bisschen einzuhegen, das Ganze. Aber ja, bleiben wir nochmal kurz bei YouTube. Wir haben ja auch immer wieder mit der Plattform so. Übrigens ist genau dieses Zeug, ist mit einer der Gründe, warum wir auf dieser Plattform, also warum wir mit dem Podcast nicht auf einer Podcast-Plattform sind. Ja, wir sind mit dem Video auf YouTube, weil das geht nicht anders, leider.
Ja, irgendeine Plattform musst du wählen, wir haben halt YouTube genommen.
Aber sowohl die Website als auch das Audio, was wir hosten und so weiter, ist auf dem eigenen Mist gewachsen. Das ist keine Plattform, weil du bist eben diesen Plattformen sonst ausgeliefert. Also ich wehre mich schon immer mit Händen und Füßen dagegen, irgendwie den Podcast bei, was weiß ich, Spotify oder sonst wo reinzustellen. Mhm. Weil du hast plötzlich keine Kontrolle mehr über das Ding. Und da verzichten wir dann lieber ein bisschen auf ein bisschen Sponsorenkohle, weil auf den Plattformen kannst du mittlerweile halt auch einfach dir ein Sponsorpaket klicken.
Ja, dann hört ihr halt mittendrin irgendeine Werbung.
Dann kriegst du halt irgendwie mittendrin eine Seitenbacher-Werbung oder so. Mhm. Und das wollen wir weder uns noch euch antun. Deshalb haben wir hier unser eigenes Gewächs. Keine Plattform an der Stelle.
So gut, schaut's aus.
Aber wir sind natürlich auf dieser YouTube-Plattform und da ist es uns ein paar Mal schon passiert, dass wir eben so ein Content-Match bekommen haben. Mhm. Ja, mal so, auch nur Video-Einspieler. Also die machen ja mittlerweile Content-Match schon lange auf Audio, wegen Musikrechten und so weiter, aber eben auch mittlerweile auf Video. Und da wir, wenn wir hier Video zeigen, dann zeigen wir es in der Regel nur und haben da kein Audio laufen. Mhm. Und wir haben da schon ein paar Mal eben so einen Blocker reinbekommen. Einmal so Sendung mit der Maus, WDR, ne, die sind da in so einem Content-Match-Verein mit drin oder lassen da ihren Content irgendwie schützen quasi. Und da kriegen wir tatsächlich ab und zu halt so einen Blocker. Ne? Kommt YouTube und kriege ich eine E-Mail und dann steht da in der E-Mail, das ist nicht gut und hier kannst du dich beschweren, falls du nicht glaubst, dass das richtig ist, oder du kannst hier per Knopfdruck diese Stellen aus dem Video rausschneiden lassen. Und dann sind die einfach weg. Mhm. YouTube hat jetzt ein neues Tool oder ist dabei, ein neues Tool einzuführen. Und das ist mal interessant, weil das geht jetzt eher auf den Audio-Teil. Du hast ein Audio, irgendwie eine Musik laufen im Hintergrund, was weiß ich,
du nimmst Fußgängerzone irgendwas auf, da läuft irgendein Gedudel im Hintergrund von irgendeiner Party oder so und dann zack, hast du Content-Block.
Ja, oder du drehst ein YouTube-Video beim Shoppen und dann läuft da über die Anlage irgendwie geschützte Musik und dann, YouTube hat jetzt ein neues Tool eingeführt oder ist gerade dabei, und zwar einen Radierer, der per KI die Musik rausnimmt, aber nichts anderes. Du kannst ja mittlerweile audiotechnisch, es gibt ja immer so Videos, wo man dann mal die Stimme separiert hat aus einem Mix von irgendeiner bekannten Musik oder so. Also du kriegst mittlerweile fast alle bekannten Songs in Einzelspuren, obwohl die nie in Einzelspuren zur Verfügung gestellt wurden. Aber du hast halt Tools, wo du dann die Stimme und das Schlagzeug und die Gitarre und das Klavier und den Synthesizer und so weiter rausfiltern kannst. Und YouTube hat das jetzt quasi also für Content-Ersteller gemacht. Wenn also Urheberrechtsansprüche kommen wegen dem Audio drin, dann hast du in Zukunft noch einen Knopf, wo dann steht, ja, mach mal die Musik raus.
Okay.
Und wie gut das funktioniert, weiß ich nicht. Aber es ist schon ein bisschen ein Game-Changer, weil das ist natürlich, in dem Fall ist es natürlich dann relativ einfach, deine eigene Musik drunter zu legen, ohne den Inhalt, den gesprochenen irgendwie wegzumachen. Das musst du natürlich, das muss wie ein Tool, bei dem du im Video und Standbild irgendwie den Hintergrund entfernen kannst auf Klick, wird das nicht perfekt sein.
Aber es reicht ja, wenn es gut genug ist. Ja, sodass der
aber das, ich, also als ich das mal gelernt habe mit dem Audio, da war das irgendwie eher so, das hätte ich nicht geglaubt, dass man mal sowas tun kann. Mhm. Also an einem zusammengebackenen Audio quasi dann Teile rausfiltern kann. Das ist echt nicht leicht. Mhm. Kriegst du mit anderen Werkzeugen gar nicht hin. Oder dass du zum Beispiel auch sowas wie einen Raumhall rausnehmen kannst.
Ja. Also ich weiß, früher gab es ja auch schon so Tools, um Hintergrundgeräusche und Hintergrundmusik auszublenden und die Stimme durchscheinen zu lassen. Also wirklich früher. Und das, was übrig blieb, war dann etwas. Also entweder hattest du noch Musik im Hintergrund deutlich zu hören oder sie war halt weg, aber die eigentliche Stimme, so wie wenn wir jetzt hier sprechen, klang so, als wenn sie unter Wasser aufgenommen wurde mit einem Mikrofon, was 3 Meter von dir weg ist, so im Aquarium. Genau. Also konntest du halt vergessen. Aber da ist tatsächlich, da sind die KI-Tools so weit, dass sie das alles sauber separieren können und das ist natürlich eine geschickte Anwendung. Ja, gibt es ja wahrscheinlich auch schon in entsprechenden Videoschnittprogrammen irgendwelche Plugins, die das dann möglich machen, dass man dann schon bei der Erstellung drauf achten kann, wenn dann irgendwie eine Fahrstuhlmusik im Hintergrund ist, eine bekannte, dass man die dann austauscht durch etwas, wo man die Rechte dran hat oder was halt rechtefrei ist.
Also du hast ja, wenn du bei YouTube veröffentlichst, hast du ja diese YouTube Audio Library, die rappelvoll ist mit Musik für alle möglichen Geschichten, die du verwenden darfst, also die lizenziert sind quasi. Und ich könnte mir vorstellen, bei so einem Tool, vielleicht kannst du einfach sagen, ja, ersetz mal durch, keine Ahnung, irgendeine andere Musik halt. Das kann lustige Ergebnisse.
Christian meint, ich hätte ein großes Aquarium mit 3 Metern. Ja, ich dachte jetzt gerade nicht an ein Haus-Aquarium, sondern ich dachte eher an so, was ist so ein Delfinbecken oder
Swimmingpool.
Sowas, genau, Pool. Solche Geschichten.
Na gut.
So klang das.
So, noch eine kurze Meldung aus den USA. Mhm. Da war eine ganze Weile nicht klar, ob die DJI-Drohnen verboten werden.
Ich erinnere mich, du hattest hier mal in irgendeiner Sendung sowas angesprochen, dass da was diskutiert würde.
Genau, USA, China ist ja gerade eh so ein Thema.
Ja,
und
genau.
Dann sind da diese chinesischen Drohnen, die da rumfliegen und man weiß nicht und so.
So Spionageabwehr und so.
Also es gab im Prinzip in der Ankündigung des neuen Verteidigungsgesetzes gab es da Sachen drin in dem Entwurf, die da entsprechend darauf hingewiesen haben, dass du die nicht mehr fliegen darfst. Das ist der, wie heißt das, National Defense Authorization Act oder sowas. Der wird jährlich verabschiedet und legt eben so Budget und Ausgaben vom Verteidigungsministerium fest. Die kriegen ja dann wieder ihre Billiarden oder sonst was. Und ist jetzt aber raus wohl. Also das Ding ist jetzt in irgendeiner Version, in der aktuellen Version ist das jetzt quasi öffentlich das Dokument und da steht überhaupt nichts mehr drin. Jetzt ist natürlich die Frage, was ist da losgegangen? Was ist da im Hintergrund passiert? Weil die Dinger werden ja auch immer besser und immer unauffälliger und immer, ja.
Also entweder haben Gespräche stattgefunden oder Gelder sind geflossen.
Man weiß.
Oder das US-Militär hat selbst einen großen Einkauf getätigt. Man weiß es nicht.
Eben. Das war auch nur eine Kurzmeldung. Und dann haben wir noch eine etwas längere Meldung. Und
ja,
zwar
eine recht heftige Meldung.
Ja, erzähl mal.
Die Leica SL3 neigt dazu, unabsichtlich Fotos zu löschen.
Das ist mal geil. Hast eine Kamera und dann drückst du auf den Knopf und dann kommst du heim und dann sind deine Bilder weg.
Und zwar kein theoretischer Fall, sondern tatsächlich in echt schon passiert. Nämlich auch blöderweise bei einem Hochzeitsshooting sind halt unwiderruflich Bilder verloren gegangen. Und das passiert auch dann, wenn man 2 Speicherkarten drin hat und zum Beispiel RAW und JPEG auf getrennte Karten als Backup speichert oder ähnliches macht. Hilft alles nichts, die Leica, wenn sie anfängt zu löschen, dann löscht sie. Tatsächlich löscht sie nicht, sondern sie überschreibt.
Okay, also du hast quasi Bilder drauf und dann dann schießt du weiter und dann werden einfach bestehende Bilder überschrieben.
Genau. Das passiert natürlich nicht einfach so beim Fotografieren, sondern nur, wenn du auch Dinge tust mit der Kamera, die so nicht vorgesehen sind. Also, wenn die Kamera zum Beispiel softwaremäßig abstürzt, das ist jetzt der Worst Case. Das passiert bei Kameras extrem selten, aber sollte die Kamera irgendwie abgeschmiert sein oder so etwas, dann nimmt mal vorsichtshalber die Speicherkarte raus und steckt neue rein oder macht erstmal ein Backup von dem, was auf der Speicherkarte ist. Was aber viel häufiger passieren kann, ist, dass der Akku gewechselt wird. Und wenn man jetzt den Akku aus der Kamera nimmt, ohne die Kamera vorher ordnungsgemäß ausgeschaltet zu haben, sondern einfach das Batteriefach öffnet, Akku raus, neuen Akku rein, weitermachen, wie ich das übrigens schon immer mache.
Du hast bei den Canons ist da ein Schalter und wenn du das Batteriefach aufmachst,
schaltet die sich aus.
Die wird quasi auch dann runtergefahren.
Ja, also irgendwas tut die da auf jeden Fall. Und bei Leica gibt es da einen Software-Bug. Das heißt, wenn du sie nicht am Ausschalter ausschaltest, sondern den Akku entnimmst und dann wieder reintust oder einen neuen reintust, das spielt keine Rolle, was für ein Akku, dann kann es passieren, dass der Bildzähler wieder von vorne anfängt. Und wenn dann auf der Speicherkarte Dateien mit demselben Dateinamen schon existieren, werden diese überschrieben.
Alles klar.
Das ist der
Bug. Das heißt, du hast ein Bild IMG 0001 und dann hast du 20 Bilder gemacht und dann nimmst du es raus und dann fängt der wieder bei 0001 an und überschreibt halt das erste Bild. Und dann das zweite und dann das dritte und so weiter.
Und Leica warnt jetzt erstmal davor, finde ich es mal ganz nett, und weisen darauf hin, bitte unbedingt entsprechend der Bedienungsanleitung bedienen, also immer schön aus. You're holding it wrong. Yeah. Naja, aber sie sagen jetzt nicht, ist deine Schuld, sondern sie müssen jetzt erstmal einen Tipp geben, was kannst du machen, um es jetzt zu verhindern, weil die Leute haben ja jetzt Shootings.
Klar. So,
das heißt, erstmal wirklich konsequent und ganz stringent nach Anleitung bedienen, wenn ihr den Akku wechselt, ausschalten, Augenblick warten, Akku wechseln, einschalten. Und sollte sie abgeschmiert sein, dann auf jeden Fall ein Backup machen. Solltet ihr den Akku einfach so gezogen haben, jetzt in dem aktuellen Stand, dann macht ein Backup von der Karte oder steckt neue Karten rein. Das ist erstmal die Empfehlung. Leica hat aber auch gesagt, dass sie das Problem wohl schon identifiziert haben und man munkelt, dass im Laufe dieser Woche, also wir nehmen das hier am 16.07.2024 auf. Im Laufe dieser Woche soll es wohl noch ein Firmware-Update geben, ist zumindest hochwahrscheinlich. Wenn ihr also die Leica SL3 dann habt da mal ein Auge drauf, weil das ist echt ein blöder Bug.
Ja, es ist natürlich echt peinlich, aber gut, dann macht Leica aber das einzig Richtige an dieser Stelle. Sie sind in ihrer Kommunikation sehr offensiv und hauen halt die Infos entsprechend kräftig raus und dann.
Und ich hoffe, dass sie einen weiteren Testcase in der Entwicklungsabteilung hinzugefügt haben.
Ich glaube auch, dass die SL3 jetzt nicht so eine Allerweltskamera ist. Also wird wahrscheinlich auch die Anzahl Kundinnen und Kunden relativ gering sein und vielleicht, und die kauft man ja auch nicht einfach mal so beim Mediamarkt. Das heißt, ich könnte mir fast vorstellen, dass die über die Händler halt schon auch an die Kunden rangetreten sind und so. Würde ich zumindest von so einer Firma wie Leica erwarten.
Ja, Jochen sagt, er findet es selbstverständlich, dass man Gerät erst ausschaltet und nicht die Stromversorgung wegnimmt. Das ist schon richtig, aber normalerweise, also zumindest die Kameras, die ich bisher hatte, die haben das halt gemacht, wenn du das Akkufach geöffnet hast. Das ist halt, als ob du den Ausschalter betätigst.
Ja, also bei den Canons ist es so, dass dann die Kamera runtergefahren war. Die wird nicht ausgeschaltet, so von wegen, jetzt ist Strom weg und alles, was gerade irgendwie, alle Bälle, die gerade in der Luft waren, die fallen dann runter, sondern da ist dann schon nochmal hinten dran so, wie beim Ausschalter, so zweimal blinken.
Ja, genau, man
sieht, dass das noch auf die Karte geschrieben wird und so. Weil die Kunden das tun, ne? Du musst quasi, wenn du so ein Gerät baust, dann, also wenn du, Jochen, das Gerät bauen würdest, dann würdest du genau dieses Verhalten antizipieren. Ich kenne dich. Mhm. Also du musst immer vom technisch ungebildetsten Kunden ausgehen, der halt solche Sachen, dass da jetzt noch eine Software irgendwas schreiben muss und Wert in eine Speicherstelle schreiben muss, die wissen das nicht und die denken da auch nicht dran, sondern die benutzen das Gerät. Und wenn du die Klappe aufmachen kannst, während die Kamera an ist, dann wirst du das tun. Bequemlichkeit siegt.
Selbst wenn du das weißt, wenn du im hektischen Alltag bist und machst dann aus Versehen die Klappe auf und ziehst den Akku, dann darf es halt nicht passieren, dass hinterher Dinge kaputt gehen. Dass dann das Bild, was gerade gespeichert wird oder der Puffer, der gerade gespeichert wird, dass der verloren ist, das kannst du ja noch erklären. Aber dass hinterher alle, weiß nicht, 1000 Bilder, die du gemacht hast, einfach mal alle überschrieben werden, das
naja, das nicht. Es muss halt tatsächlich so eine Änderung bei einem Bildzähler, die ja dann irgendwo vielleicht nicht in einem Speicher hinterlegt wird, wo sie hinterlegt werden sollte oder so. Das muss halt passieren, wenn das Bild geschossen ist. Also das muss frisch und schnell passieren, damit das...
Oder beim Initialisieren der Kamera einmal kurz auf die Karte gucken, was ist die höchste Dateinummer, dann mache ich da weiter. Oder also da kannst du das, viele Dinge machen, so als
Softwareentwickler. Das lernst du spätestens, wenn du mal für iOS Software entwickelt hast, weil da hast du quasi die Maßgabe, dass deine Software jederzeit abgeschaltet werden kann vom System.
Oh ja,
egal,
und das passiert
irgendwas
auch.
Drin. Und das passiert auch, weil dann irgendwie Strom gespart wird oder sonst was. Und das ist halt so eine Art zu entwickeln, die bei so Geräten, die halt wild misshandelt werden, sehr sinnvoll ist, bringt was.
Da wird irgendeine Kleinigkeit übersehen worden sein. Vielleicht ging das auch schon mal und dann ist last minute eine Änderung reingerutscht oder sowas. Ich will da nicht mal irgendwie Unachtsamkeit vorwerfen. Das kann passieren. Ich finde es gut, dass Leica da offensiv jetzt hingegangen ist und hat gesagt, was kannst du jetzt tun, um es zu verhindern? Das ist erstmal wichtig, das zu wissen. Deswegen wollte ich es ja auch weitergegeben haben. Und sie sind ja schnell dran, jetzt einen Fix rauszubringen. Und die werden das schon lösen.
Ja. Hast du ein HDF?
Was ist ein HDF?
Die Ricoh GR3, die kennen wir, die ist toll, die macht viele Sachen und die hat einen Filter eingebaut.
Okay.
Und zwar einen ND-Filter, den du reinklappen kannst.
Ja, okay.
Also ist quasi mechanisch ein Filter, der in den Lichtpfad geschoben werden kann. Es gibt jetzt die Ricoh GR3 HDF. Die hat auch einen Filter, aber nicht mehr einen ND-Filter, sondern einen Highlight-Diffusion-Filter. Und das ist wohl ein Ding, was gerade so ein bisschen in Mode ist.
Macht die, also was, die Spitzlichter dann weich oder was? So ein bisschen. Ist das so ein 80er-Jahre-Glow-Filter oder was?
Die Highlights werden, also die Specular Highlights, also das, was so diese die harten Reflexionen, so Sonne in Chrom oder sowas, die werden ein bisschen weich gemacht. Also die bekommen dann. So einen leichten Glow. Also ich schaue mal hier auf der Website, da sind auch Beispiele. Warte mal.
Ich will jetzt mindestens ein Hochzeitbild mit glitzerndem Schmuck sehen, der dann so richtig
hier
schön
ist ein Beispiel.
Weich.
Du hast, wenn du dir die Lichterkette anschaust, auf der linken Seite sind
sie halt relativ
hart. Das ist so ein, das sieht aus wie eine Kneipe, da hängt eine Disco-Kugel an der Decke, da ist eine Lichterkette und du hast auf der linken Seite eben das ohne Filter und rechts mit Filter und du siehst, wenn du dir die Highlights anschaust, dass die schon so ein bisschen
sehen schlicht
so einen leichten
aus.
Halo
die haben.
Ne? Ist nicht unscharf, sondern es ist ein leichter Glow drauf.
Ja.
Also die das geht so in die Richtung von diesem Pro-Mist-Filter. Hast du von denen mal gehört?
Ja,
die waren mal auch sehr, sehr interessant.
Mist,
genau, der macht dann quasi so einen leichten, der macht so die Tiefen ein bisschen heller, also der hebt so die Schwärzen ein bisschen, verwäscht die Schwärzen ein bisschen. Und hier ist es eben ein Filter, der sich auf die Highlights auswirkt. Und das ist wohl in genug, dass Ricoh jetzt eben den ND-Filter bei der HDF-Kamera rausgeworfen hat und dafür der hat einen ND-Filter rausgeworfen und dafür den HDF-Filter reingemacht. Und jetzt kannst du die Highlights ein bisschen glühen lassen. Und ich musste sehr lachen, weil das ist was, da wird jetzt Moni wahrscheinlich auch lachen, weil das ist was wir aus der analogen Fotografie schon lange kennen. Wenn du Film kaufst oder sagen wir mal einen billigen Film, dann passiert Folgendes. Also das Licht kommt quasi durch die Emulsion durch, prallt an der Plastehinterseite ab und wird wieder zurückreflektiert. Und dadurch entsteht genau diese man nennt es eine Aura beim Film um Highlights rum. Das ist identisch und also sieht sehr ähnlich aus zumindest. Und um das zu verhindern, haben die Filmhersteller dann irgendwann angefangen, ein sogenanntes Anti-Halation Layer reinzumachen, also um Halos zu verhindern.
Also quasi die Reflexion unterbunden.
Haben die quasi hinten unter die Emulsion noch eine Schicht gemacht, die das Licht so wegschluckt.
Ja,
so eine
verstehe.
So eine Farbschicht, die das dann wegschluckt irgendwie. Und dann waren irgendwann so ein bisschen in den letzten 15 Jahren kamen dann langsam eben sogenannte Aura-Filme, die das dann ganz hoch verkauft haben, weil die dann eben kein so ein Anti-Halation-Layer hatten, sondern weil sie ganz bewusst
als daraus Stilmittel. Haben,
wir lassen das weg als Stilmittel. Und das ist schon auch geil in Bildern, wenn du sowas hast und das, der Film macht dir das, dann gehst du natürlich auch mit so einer Rolle Film, gehst du halt dann auch auf entsprechende Motive los. Ne? Dann hast du halt auch ganz automatisch durch dein Wissen darum, was der Film macht, in welchen Situationen, fotografierst du dann eben diese Rolle Film anders als andere Sachen und hast dann damit auch so eine thematische, ich muss mal sagen, so eine thematische Klammer um diese Bilder rum auf diesem Film.
Und ich glaube, das ist auch genau der Unterschied zwischen, man macht es analog, weil der Film sich so verhält, oder man nimmt eine Kamera, wo ich nach Belieben so einen Filter reinschwenken kann. Weil was du sagst, wenn du den Film bewusst reingelegt hast, dann gehst du damit im Kopf los und suchst dir halt gezielt Motive dafür aus und versuchst das irgendwie filmisch umzusetzen oder fotografisch umzusetzen. Wenn es nur wieder eine zusätzliche Option ist, ein zusätzlicher Parameter, ich glaube, man ist da nicht so drinne in diesen Motiven oder macht jedes Bild zweimal und mal gucken, ob man es nimmt, so, weißt du?
Da ich frage mich halt.
Du machst andere Bilder dann.
Ich frage mich halt, warum die Ricoh GR3, weil das ist halt, die ist halt schon, die hat halt eine geile Bildqualität. Die ist kompakt, die hat trotzdem eine super Bildqualität, die ist benutzerfreundlich, die hat ihren 24 Megapixel APS-C Sensor, hat ein fest verbautes 28 F2.8 Objektiv.
Ja, die ist jackentaschentauglich, also so die ist sehr beliebt.
Jackentaschentauglich, besonders für Street ist die und Reisefotografie und so weiter, ist das halt echt super. Und das Highlight war halt bisher dieser ND-Filter, weil du damit halt auch bei mehr Licht noch relativ schön mit der Schärfentiefe spielen konntest und so. Und ja, jetzt ist halt die Frage, also der ND-Filter, wie wichtig war der wirklich? Also der fällt nur bei diesem Modell weg, ne? Der fällt nicht allgemein weg natürlich.
Ja, du kaufst halt eine zweite dann. Eine mit ND.
Nee, also ich würde fast sagen, wahrscheinlich war der ND-Filter halt doch nicht so oft genutzt. Und es ist einfacher, so einen ND-Filter vorne drauf zu schrauben, als so ein...
Das wahrscheinlich schon, ja. Also ich meine, es gibt diese Glow-Filter, die gibt es. Ich meine mich zu erinnern, ich habe ja hier so ein Filtersystem von Cookin oder Cookin oder wie auch immer sie sich aussprechen. Und ich meine, da gab es damals auch solche Glow- oder solche Mist-Filter oder sowas. Nicht ganz sicher, ob ich das verwechsle. Kannst du sicherlich draufschrauben, aber... Also, wenn du sagst, das ist gerade so ein Ding, dass das irgendwie gerade
ganz offensichtlich, sonst würden
ja, dann springen die natürlich da drauf. Dann nimmst du natürlich deine beliebteste Kamera und dann bietest du halt für die Zielgruppe jetzt was an. Und wer jetzt noch keine Ricoh GR3 gekauft hat, vielleicht aus dieser Szene, kauft sich jetzt eine. Warum denn nicht? Habt Spaß damit. Ich muss gleich mal suchen, ob es von diesem Cookin, ob das dann. Ich muss mal suchen.
Es ist auf jeden Fall nicht ganz, also ich fand es einigermaßen bemerkenswert.
Guck mal, ich mach mal so eine Live-Suche, das mögen HörerInnen am liebsten.
Was willst du denn wissen?
Wonach sucht man denn? Nach Diffusionsfilter oder wonach sucht man?
Diffusionsbalkon. HDR-Filter.
Es gibt einen Champagner-Diffusor, es gibt einen Light-Diffusor.
Ja, du hast natürlich so, das kennen wir Kinder der 80er noch, dann früher war das dann so mit Verlaufsfiltern und Tabakverlaufsfilter, der dann so einen
Ja, das sind die Verlaufsfilter,
nee, aber ich meine, gemacht hat.
Ah, jetzt haben die hier keine Beispielbilder dabei. Wie doof ist das denn?
Hier ist ein Beispielbild. Gucken wir doch mal. Fotografics Magazin hat, da sieht man sehr stark.
Ja, ganz genau.
So das ist ein Halo-Filter. Das ist ein Aura-Filter, wenn man vom Film kommt. Also wir Filmmenschen, wir lachen da nur, weil wir haben da schon seit immer.
Schon seit immer. Ja gut, die Filter zum Draufschrauben, die gibt es ja auch für die analogen Kameras schon. Also dieses Cooking-System habe ich, seit wir mit den analogen Spiegelreflexen etwas intensiver gearbeitet haben. Ich sehe schon, ich muss mir mal so einen HDR-Filter
für das Cooking-System. Und hier ist nochmal ein Beispiel, wo der ein Third-Party-Filter vorne auf der Linse ist, weil du kannst natürlich diese HDR-Filter auch von draußen kaufen, also zum Draußen drauf machen. Und das ist der in der Kamera. Also da sieht man links und rechts der Unterschied.
Welches ist massiv. Was?
Links ist das mit dem Third-Party-Filter und rechts ist das in der Kamera.
In der Kamera.
Also einmal vor der Linse, einmal hinter der Linse. Und jetzt hast du bei dem vor der Linse, siehe Pfeil, dann aber natürlich hier irgendwie
komische
Reflexionen, die hast du dann
sonst. Weil du natürlich eine zweite Glasschicht vorne vorhast.
Richtig.
Schön.
Naja.
Ja, wenn ich es jetzt nicht vergesse heute Abend, dann gucke ich mal, ob ich für meinen Durchmesser einen Diffusionsfilter finde. Dann gehe ich damit mal los.
Und Christian, Aura-Fotografie ist das nicht. Man nennt das nur eine Aura, weil das einen Schein macht.
Das
ist nicht diese komische schwurbelige Aura-Fotografie, wo man dann plötzlich irgendwie sich im Feenland wiederfindet und dafür sehr viel Geld bezahlen muss. Das ist es nicht.
Nicht. Ach, schade, Mensch. Sonst hätte ich deine Aura mal fotografiert. Du strahlst immer so.
Du gehst mir nicht an meine Aura.
Also meine
Aura. Du lässt Aura deine Finger von meiner
mein
Aura.
So
meine Aura ist meine Aura.
Ja, so sieht's aus.
So, du hast ein neues Spielzeug. Da haben wir vorhin schon mal einen Hörerkommentar dazu gehört. Spin Design Swift Lock. Was war das nochmal? Hast du Geld reingeworfen?
Habe ich Geld drauf geworfen? Wir sprachen in der Folge 846 darüber. Das war am 11. April 2024. Da hatte ich dir davon erzählt, dass das ein Kickstarter-Projekt ist von Spin Design. Das ist ein Tragesystem für Kameras, also ein Gurt-Tragesystem, mit dem Ziel, den Gurt eben nicht oben an der Kamera an den Standardösen zu befestigen, sondern eben unten am Kameraboden befestigen zu können. Und bei dem Swift Lock wird das dadurch gelöst, dass du eben eine Wechselplatte unten an den Kameraboden machst und dann eine Trageplatte an dem Gurt befestigst und die beiden kannst du zusammenpacken. Und das habe ich jetzt mal hier.
Ich erinnere mich.
Das war die Schnellbeschreibung nochmal. Und jetzt halte ich mal, das ist jetzt wieder für alle, die das Video haben. Wenn ihr das jetzt nur im Audio hört, dann, wenn ihr wieder zu Hause seid, dann schaut doch mal aufs Video und spult hier vor. Wir sind so bei circa einer Stunde. Da werdet ihr das dann finden. Ich zeige mal meine Kamera, die Canon R6, die Unterseite, die Bodenplatte. Da siehst du hier die Trageplatte.
Also eine glatte Platte von
unten. Ist eine von unten eine glatte Platte. Die hat in der Mitte ein größeres Rechteck. Das ist etwas größer als so eine klassische rechteckige oder quadratische Schnellwechselplatte. Mhm. Und hat aber noch Ausläufer zu den Seiten. In die eine und in die andere Richtung. Da, also in der Kamerabild ist immer schwierig zu zeigen. Also die ist breiter, sodass sie fast die volle Länge der Bodenplatte der Kamera hat. Also
die Breite der Bodenplatte.
Die Breite der Bodenplatte, genau. Und dann ist eben an den Enden dieser Trageplatte wird eben dein Gurt dran befestigt. Da ist halt, da sind Ösen, wie sie an der Kamera üblich sind, so Schlitze halt.
Okay, damit hast du jetzt effektiv die Ösen, den Aufhängpunkt für die Ösen von oben nach unten verlegt.
Ganz genau. Und was da jetzt passiert, und das ist gerade interessant, wenn ihr größere, / längere, / schwerere Objektive an der Kamera befestigt. Ja, doch, war richtig. Dann neigt die Kamera nämlich dazu, wenn sie hier oben befestigt ist, also oben an der Kamera, dann neigt sie dazu, wenn man sie trägt, immer abzustehen. Also sie möchte eigentlich, wenn der Kameragurt oben an der Kamera befestigt ist, dann möchte sie eigentlich mit dem Kameradisplay an der Hüfte sein oder eben an der Körperseite. Aber diese
scheiß Schwerkraft halt.
Und möchte dann, dass das Objektiv gerade absteht. Das passiert jetzt natürlich nicht durch das Gewicht. Deswegen zieht das Objektiv die Kamera in einen Winkel nach unten. Und dann habt ihr sie immer so leicht abstehend und habt immer die Kante von der Kamera, die gegen die Hüfte knallt und das Ganze wabbelt und ist unangenehm zu tragen auf Dauer. Geht mir jedenfalls so. Und wenn man jetzt eben die Ösen unten am Kamerabody hat, ich halte jetzt mal die Kamera am Gurt fest, dann sieht das Ganze eben anders aus. Dann zieht nämlich plötzlich das Objektiv die Kamera quasi zum Körper hin. Und wenn man das dann trägt, ist es tatsächlich so, dass sie sehr angenehm an der Hüfte liegt oder wenn man die Kamera so ein bisschen nach hinten macht, dass dann das Objektiv hinten so sich um die Hüfte an den Rücken schmiegt. Das ist tatsächlich sehr angenehm zu tragen. Also das ist halt die Idee.
Ist das so quasi der Selling Point?
Also das ist erstmal der
Selling. Gibt es da noch andere Dinge, die?
Ja, also das ist erstmal der Selling Point dafür, das unten zu befestigen. Und ich muss sagen, das Versprechen wird voll erfüllt. Ich war jetzt noch nicht damit spazieren oder fotografieren. Das steht noch aus. Das möchte ich noch machen. War bisher noch keine Zeit dafür. Aber hier so beim Probetragen in der Wohnung hat das schon mal funktioniert. Also das Versprechen wird eingehalten. Und natürlich kann man jetzt auch unten an die Ösen wieder diese kleinen Anker-Clips von Peak Design und sowas machen, wie auch immer. Nun hat Spin Design hat schon solche Bodenplatten. Also das ist nicht ihr erstes Produkt. Oder auch nicht erstes Kickstarter-Projekt, das erste, was sie hatten, oder eins der vorherigen. Das ist schon so eine Bodenplatte, die unter der Kamera befestigt wird, die dann wiederum ein Arca-Swith unten hat. Also das ist dann nicht glatt unten, sondern ist Arca-Swith. Kann aber nicht abgemacht werden, da ist der Gurt dann eben fest an der Kamera. Und du hast halt Arca-Swith auf dem Boden und den Gurt unten befestigt. Das gibt es schon.
Okay.
Dieses System hier, jetzt das Swift-Lock-System, ist jetzt
das
eben
hat da noch so einen kleinen Schalter dran.
Ja, das ist jetzt so konstruiert, dass du diese ganze Halteplatte, die unten dran ist, abmachen kannst. Das ist jetzt ein bisschen schwierig hier vor der Kamera. Und dann wird eben die Wechselplatte sichtbar. Das ist hier in diesem Fall so eine quadratische Wechselplatte.
Die ist eine Arca-Swiss-kompatibel.
Die ist auf jeden Fall Arca-Swiss-kompatibel und ich habe sie auch schon in so eine andere quadratische Halterung reingemacht. Ich weiß nicht, ob es Manfrotto ist. Ich habe kein echtes Manfrotto hier, müsste man ausprobieren.
Ja, die haben auch zwei Systeme.
Stimmt. So, und dann hast du halt hier deine Trageplatte am Gurt. Mhm. Und dieses System hat jetzt natürlich den Vorteil, erstens, wenn du mehrere Kameras hast, dann machst du unter jede Kamera so eine Schnellwechselplatte. Und dann kannst du einfach den gleichen Gurt verwenden, denselben Gurt verwenden und einfach die Kamera austauschen. Klemmst du einfach eine andere Kamera rein und gehst mit der los. Für mich auch ganz interessant, weil ab und an gehe ich ja mit der Olympus los. Dann kann ich die hier reinklemmen und kann denselben Gurt verwenden.
Hast du zwei Platten?
Ja, ich habe mehr Platten, ja.
Okay.
Hab auch noch für die alte 5D habe ich mir auch noch eine Platte geholt.
Also du hast deine komplette Kamera jetzt alle mit dem Ding ausgestattet?
Ja, noch nicht, aber könnte ich.
Okay.
Ich werde das erstmal testen mit einer. Ich habe auch noch eine zweite Trageplatte, sodass ich jetzt also auch noch den Gurt von Tanja zum Beispiel
damit versehen kann. Das meine ich, die Trageplatte. Das meinte ich mit genau. Platten.
Also Wechselplatten habe ich mehrere für die Kameras, die wir haben. Und ich habe noch eine zweite Trageplatte genommen. Da könnte ich Tanja also auch mit ausstatten. Und dann können wir halt schnell die Kameras tauschen, aber können unseren favorisierten Gurt weiter benutzen. Außerdem, dadurch, dass du das schnell abmachen kannst, du siehst, ich habe jetzt eine Kamera ohne Gurt. Das heißt, wenn ich das jetzt auf Stativ knalle, dann habe ich keinen Gurt mehr, der da unten rumbaumelt. Auch ein Vorteil. Ist nämlich durchaus schon vorgekommen, wenn ich die Kamera dann aufs Stativ gesteckt habe und der Gurt baumelt rum und ich passe nicht auf, den irgendwie zu vertüdeln oder nochmal übers Objektiv zu wickeln, dass man doch mal hängen bleiben kann. Und es ist bisher noch nichts Schlimmes passiert, aber man muss es ja auch nicht herausfordern. Also das sind so ein paar Vorteile bei dem System. Es gibt natürlich auch Nachteile, denn schau mal, wo das Batteriewechselfach ist. Das ist ja ganz außen hier bei der R6.
Ach, der blockt das dann, ja.
Und wenn ich das jetzt da reinstecke, dann kann ich natürlich jetzt das Batteriefach nicht mehr öffnen, weil da natürlich jetzt diese die Trageplatte davor
ist. Ja, aber das ist ja eine Batteriewechsel, ist ja was du alle paar Stunden mal machst, wenn du
das macht schießt. Man nicht so oft. Ne? Du kannst es relativ schnell abnehmen.
Eben, und du hast das Ding ja halt auch. Das ist ja auch dafür gemacht, damit man es schnell abmachen kann.
Ja, ganz genau. Also das muss man dann tun. Die Platten, die es schon gibt von Spin Design, die fix unter den Kamerabody befestigt werden, die sind so konstruiert, dass sie bei den meisten Kameragehäusen den freien Zugang zum Akkufach ermöglichen. Das ist hier wahrscheinlich einfach konstruktionsbedingt nicht möglich gewesen, das so schmal zu machen am äußeren Ende. Und weil wir vorhin ja den Kommentar hatten, ich weiß nicht mehr, wer es war.
Also Detlef schreibt, ich lese das nochmal kurz vor, sagt zum einen, das Ding klappert wie verrückt, weil es für schnelle Wechsel auch mechanisches Spiel benötigt wird. Das hat Spiel.
Also so ein bisschen
ist damit Spiel auch nicht es, leise, wenn man es bewegt. Schreibt er, das stört ihn.
Aber wenn ich es trage, da wackelt dann nichts mehr.
Ne? Ah, man hört schon noch was.
ja, Sie fragen
jetzt ihn was. Stört das natürlich. Und was heißt natürlich? Er sagt, ihn stört das, also ist das auch ein echter Faktor für ihn. Und er sagt dann, das fühlt sich dadurch ein bisschen minderwertig an, obwohl funktional sicher. Und im Unterbewusstsein hätte er, schreibt er, hatte ich vermutlich mir einen zusätzlichen Schnellspanner vorgestellt, den ich bei Bedarf umlegen kann und somit alles fixieren kann. Also er will das richtig fixiert haben.
Mhm, so. Das ist richtig fix.
Also es ist sicher fixiert, da fällt nichts weg. Das ist diese Verriegelungstaste, dieses Verriegelungsschieberchen.
Ja,
das,
also rausrutschen tut es nicht. Der Schwachpunkt ist halt die Schnellwechselplatte, wie bei allen Schnellwechselplatten, die wird halt mit einer Schraube am Boden befestigt, aber die heutigen Kameraböden haben in der Regel alle keine Möglichkeit, das verdrehsicher zu machen. Also man muss es schon wirklich richtig anspaxen.
Richtig.
Und immer mal gucken, dass sich da nichts gelöst hat, weil du hast hier dadurch, dass der Gurt ja eine relativ weite Auslage hat, links und rechts, du hast schon einen Hebel. Also du wirst es schon hinkriegen, das irgendwie lose zu machen.
Also du meinst die Schnellwechselplatte, die an der Kamera ist. Ja, das ist halt das Problem allgemein bei Stativplatten, dass die in der Regel nicht verdrehsicher sind. Es sei denn, du hast irgendwie so einen L-Winkel oder sowas unter deiner Kamera, der auch gleichzeitig eine AK-Platte ist, dann ist der fix natürlich.
Ja, oder was ich halt vorher drunter hatte, ist so ein System gewesen, das ist quasi eine AK-Swiss-Platte, die aber die komplette Bodenplatte inklusive das Akkufach umrunden. Und da verdreht sich halt auch nichts, weil sich die Platte eben am Kamerabody festhält, an der Form von dem Body. Das ist halt hier nicht. Ich werde es ausprobieren, weil ich finde es vom Tragen her mit dem Tele oder mit dem anderen großen Objektiv, und an dieser Kamera habe ich in der Regel immer eins von den beiden schweren Objektiven dran. Ich finde es deutlich angenehmer. Deswegen will ich es gerne ausprobieren. Und was mir auch schon gut gefallen hat beim Testen, also allein die Position unten, also Gurt unten befestigen, heißt, du hast oben kein Gurt. Ich meine, das ist jetzt so naheliegend, aber wenn du oben kein Gurt hast, dann hast du eben, auch wenn du die Kamera oben bedienst an den Schaltern, kein Gurt im Weg. Ansonsten hast du ja, wenn der Gurt oben ist, immer eine Hand unter dem Gurt. Ich zeig's mal in die Kamera. Und dann hast du ja hier oben immer irgendwie immer den Gurt, der hier rumtüdelt. Und dann musst du den Gurt irgendwie übers Objektiv werfen, wenn er im Weg ist. Oder was ich auch schon hatte, ist, dass der Gurt mir auf die Lock-Taste gekommen ist. Hier oben rechts hat die Kamera, die Canon R6 hat so eine Lock-Taste. Und dann ist plötzlich, sind sämtliche Tasten gesperrt. Du kannst nichts mehr verstellen. Und da musst du erstmal drauf kommen in der Eile des Gefechts. Und das ist mir passiert, weil der Gurt da oben drauf gedrückt hat.
Und aber das ist so, dass siehe Detlef, siehe du, siehe ich. Also für mich war der Gurt irgendwie noch nie ein Störfaktor. Insofern.
Ja, du bist auch eher so ein Handschlauch.
Hat jeder seine eigenen Sensibilitäten. Nee, Handschlauch habe ich schon lange nicht mehr.
Ah, okay.
Ich hab einen kurzen Gurt. Ich habe dieses Optek USA-System, wo ich die zwei kurzen Gurtstücke zusammenklicke. Und dann habe ich so eine Art Handschlaufe. Aber das ist quasi nur ein sehr kurzer Gurt, den ich dann verwende. Also, ich sag nur, die Sensibilitäten sind halt bei unterschiedlichen Menschen unterschiedlich.
Genau, man kann es nur ausprobieren. Ne? Was sie auch haben hier, Spin Design, sie haben Gurte, die sind so von der Machart so ein bisschen wie diese Peak Design Gurte, so ein bisschen die Charakteristik von so
Sicherheitsgurten. Also so ein dünner Sicherheitsgurt.
Genau.
Quasi.
Und das Besondere, was Besondere, also mein Gurt hat halt eine fixe Länge, der ist halt so lang, wie er ist. Diese hier kannst du verstellen. Die sind unten erstmal, haben die ganz normale Ösenbefestigung, wie man es kennt von so Standardgurten. Aber der Gurt hat eben Verstellung, und zwar zwei Stück an jeder Seite, sodass die Verstellung dann nicht oben auf deiner Schulter liegt, sondern du kannst eben vorn und hinten oder links und rechts kannst du eben eine Länge einstellen. Und dann kannst du bestimmen, an welcher Seite du die Länge verstellen willst oder an beiden, sodass du es dann angenehm über der Schulter oder auch diagonal tragen kannst. Ist auch ganz nett. Habe ich jetzt nicht genommen, weil mein Gurt hat halt hier so einen Anti-Rutsch-Belag auf der Innenseite, den ich persönlich ganz angenehm finde. Und das hat dieser Gurt eben nicht. Der ist halt eher dazu gedacht, dass man ihn auch diagonal tragen kann und dann eben schnell die Kamera nach vorne zieht und so etwas.
So, jetzt ist natürlich die wichtigste Frage für die das jetzt interessiert. Der Kickstarter ist schon durch. Wenn das jetzt jemand kaufen möchte, also wir werden hier nicht gesponsert, ne? Das ist
ein
Erfahrungsbericht. Dann kann man das jetzt irgendwo natürlich irgendwie auch im Shop irgendwo erwerben, nehme ich an. Was kostet das denn?
Ich bin mir nicht sicher, ob du dieses das Swift-Lock jetzt schon bestellen kannst. Wenn ja, wahrscheinlich über Indiegogo oder über die Kickstarter-Seite. Bin jetzt nicht ganz sicher. Das wird aber auch zu denen in den Shop kommen. Auf der Indiegogo oder auf der Kickstarter-Seite ist es mit 59 Euro für die Trägerplatte inklusive der Schnellwechselplatte gelistet. Also 60 Euro. Gurt musst du selbst mitbringen. Und die Alternative von Spin Design, was ich sagte, das ältere System, was fest unter der Kamera verschraubt wird, also nicht abnehmbar, also nicht schnell abnehmbar ist, dann aber eben eine AK Swiss Platte unten drunter
ja schon
fest hat. Die gibt es schon, ja, die gibt schon länger. Die kostet auch 59 Euro. Also der Preis ist der gleiche geblieben, aber das neue System hat eben die genannten Vorteile, dass du es schnell abnehmen kannst fürs Stativ oder
so,
schnell
die Kamera wechseln. Das ältere System kannst. Nicht, ja.
Oder? Das alte nicht, genau. Das ist quasi dann die AK Swiss okay. Und der Träger in einem.
Mhm. Gut, gut.
Ganz nettes Konzept. Wie gesagt, ich werde es ausprobieren, werde es jetzt die nächsten Male so mitnehmen und vielleicht gibt es dann nochmal einen Langzeitbericht, wenn ich dann entweder dabei bleibe oder es wieder abbaue.
Vielleicht schafft Detlef es ja, das sich zu modden irgendwie. Gummipuffer Moosgummipuffer irgendwie
Moosgummi, ja.
einzuflechten irgendwo dazwischen zu schieben und so. Also, naja, aber das Geklapper, also ich kann das schon nachvollziehen. Ich kenne schon auch Leute, die so mit solchen Sachen nicht gut können.
Bin ich auch anfällig für, ist mir hier beim Probetragen nicht aufgefallen, aber wie gesagt,
jetzt kein echter schon, Einsatz. Weil ab jetzt hast du das ja bei dir eingepflanzt, dass das klappert und du wirst es
nicht mehr
unhören können.
Und es ist natürlich was anderes, ob ich hier im Flur ein paar Mal rauf und runter laufe oder ob ich dann wirklich irgendwie die Feldwege und die Weiden rauf und runter stapse.
Bei dir erinnert dich das wahrscheinlich noch so ein bisschen an so ein Zaumzeugklappern vom Pferd und dann.
Ja, Hufeklappern.
Und auch so dieses Zaumzeug macht ja auch so metallisches Geklapper und dann ja, ist das vielleicht Sattel, für dich ein positiv belegtes Geräusch.
Die Sattel knarzen sowieso, da höre ich sowieso nichts. Nee, ich werde drauf achten.
Gut. Was hat's mit dem nächsten Thema auf sich?
War ich drüber gestolpert? Ich kann es nicht testen. Es geht um iPad. iPads haben, also nicht alle, aber iPads haben einen sogenannten Referenzmodus, um Farben möglichst perfekt anzuzeigen. Also wir sprechen hier wirklich von einem Referenzmonitor für Foto- und Videoproduktionen, die eigentlich ein richtig Schweinegeld kosten. Und das wollen die iPads eingebaut haben. Und zwar kann man das in den Einstellungen aktivieren, dass man diesen Referenzmodus haben möchte. Und dann werden eben bestimmte Dinge automatisch umgeschaltet. Das System fährt im HDR-Modus, kann also bis 1000 Nits Spitzenhelligkeit anzeigen. Natürlich werden dann hier irgendwelche, sag schnell, irgendwelche Farbanpassungen hier ne, für Weißabgleich und automatische Helligkeit, das wird alles ausgeschaltet. Das ist alles fix, alles eingestellt. Man kann dann wohl noch definieren, welchen Farbraum man denn kontrollieren will. Und da gibt es eine lange Liste an Farbräumen, die man einstellen kann. Also Dolby Vision Profil 5 auf der einen Seite oder BT709 für Videoproduktion auf der anderen Seite. Und natürlich auch sRGB und einige andere. Und das Ganze ist verfügbar für das aktuelle iPad Pro mit dem M4-Prozessor, was ja jüngst erst vorgestellt wurde. Aber auch für iPad Pro M1 und M2 in der 12,9 Zoll Variante, also die großen, wenn mindestens iPad OS 16 oder neuer installiert ist. Das sollte aber schon drauf sein, also iPad OS 16 ist ja noch schon ein bisschen älter. Ja, wie gesagt, in die Einstellung gehen und der Anzeige und Helligkeit ganz nach unten scrollen, auf Erweitert gehen und da kann man diesen Referenzmodus einschalten. Und man kann das dann auch noch weiter verfeinern, indem man, wenn man Helligkeiten oder zum Beispiel mit einem Kalibrierungswerkzeug gemessen hat, dann kann man da auch Kalibrierungswerte dann manuell eintragen. Das lässt sich also noch weiter verfeinern. Und spannend ist es natürlich, weil das Ganze eben jetzt auch im Sidecar-Modus mit dem Mac funktioniert. Das heißt, wenn man das Gerät über USB mit dem Mac verbindet, dann kann man das iPad eben als Zweitmonitor benutzen und dann eben eine Kontrollausgabe auf dem iPad anzeigen lassen als Referenzmonitor. Und das finde ich mal ziemlich geil.
Dann ist das dieser Modus. Okay, ich mache ja im The Future Photography ist ja einer meiner Mit-Podcaster, der Jeremiah Chechik, der ist Hollywood-Regisseur und hat dann zum Beispiel während Covid, haben die auch an seinem bekanntesten Film, den haben die nochmal neu High-Res gescannt und nochmal neu so eine Art Master-Edit gemacht. Das ist hier National Lampoon Christmas Vacation hat er gemacht. Und der hat nämlich erzählt, dass sie im Prinzip diese ganzen, ja, also im Prinzip haben sie die ganzen Farben alles nochmal neu gemacht. Ne? Die haben also quasi von den Original-Negativen oder von dem Original-Film haben die quasi nochmal neue Scans gemacht in 4K und wahrscheinlich sogar höher. Und haben dann eben nochmal das komplette Ding nochmal nachbearbeitet, also neu gemastert quasi. Und das ist alles am iPad passiert. Also der hat das von zu Hause aus gemacht und sagte, ja, farbecht gearbeitet im Wohnzimmer auf dem Sofa.
Wahrscheinlich in diesem Modus.
Und hat er quasi dann über so eine Remote-Session mit einem Koloristen gearbeitet und hier noch ein bisschen dunkel an der Stelle und da ist ein Schatten, der muss noch ein bisschen aufgehellt werden und so. Oder hier ist noch ein bisschen das Licht an der Stelle, muss wärmer und so. Was man da halt so tut und das eben alles am iPad in farbecht. Also es muss dieser Modus quasi gewesen sein oder sowas ähnliches. Oder eine Software, die diesen Modus oder einen ähnlichen Modus quasi selbst herstellt.
Möglich. Also Apple selbst weist darauf hin, dass das natürlich voraussetzt, dass man in einer kontrollierten Umgebung sitzt. Also wenn du jetzt ein Video bearbeitest, was für Kino oder sowas gedacht ist, dann solltest du halt in einer eher schwach beleuchteten Umgebung sitzen, weil dann dein Referenzbild eben dazu stimmt. Und umgekehrt, wenn du halt Fotos oder so etwas bearbeitest für Magazine oder sowas, dann eher in einem hell beleuchteten Raum. Also das hat auch immer was noch damit zu tun.
Das sind so die Basics des Farbmanagements.
Ganz genau.
Also ist aber klar, das ist natürlich auch so, wenn du in einer, das haben wir ja beim Bildbearbeiten am Rechner immer schon, dass die Umgebung deines Monitors, und bei Laptops ist das noch schlimmer, weil bewegt die ja durch die Gegend, dass diese Umgebung natürlich einen ganz großen Einfluss darauf hat, wie du die Farben und Kontraste wahrnimmst. Also wenn dahinter ein hell erleuchtetes Fenster ist zum Beispiel, dann werden deine Bilder heller werden, weil du natürlich dagegen auch ankämpfst irgendwie. Und wenn du in einer düsteren Ecke sitzt, dann sind deine Bilder vermutlich auch ein bisschen dunkler. Da hängt dann noch die Helligkeitseinstellung vom Monitor ab und so weiter.
Das ja, hängt damit du freust zusammen. Dich, dass du so strahlende Bilder mit so leuchtenden Farben hast und am nächsten Tag morgens bei strahlendem Sonnenschein, dann guckst du die Bilder an und sagst, irgendwie sind die ein bisschen dumpf.
So. Und das ist der Grund, warum, also ich habe das schon x-mal, musste ich dann zum Beispiel auf Flickr nochmal ein Bild nochmal neu hochladen, weil es einfach vom Edit her nicht gut war. Warum? Weil ich mir diese Zeit nicht genommen habe, es nochmal am nächsten Tag unter anderem Licht mehr anzuschauen und dann tatsächlich festgestellt habe, upsi, da habe ich wieder irgendwie an der Helligkeit zu wenig gezuppelt und so. Ja. Und das ist natürlich bei so einem Laptop, aber gerade bei einem iPad, was du durch die Gegend trägst, ist es natürlich noch wichtiger, dann zumindest zu wissen, dass das dich beeinflusst und vielleicht auch mit dem Ding mal irgendwo dann in die Küche zu gehen oder in einen anderen Raum zu gehen und zu gucken. Das ist wie wenn du Audio mischst, dann hast du ja auch deine Boxen, über die du hörst und das ist eigentlich eine Grundgeschichte, die alle machen, die Musik mischen, die gehen halt mit dem, die gehen halt dann mit dem Audio nochmal irgendwie einmal ins Auto und hören sich's da an und einmal ins Wohnzimmer und einmal das Küchenradio.
In Mono auch nochmal.
Und über Ohrstöpsel, damit man einfach merkt, ob es, ja.
Gibt es irgendwo noch Spitzen, gibt es irgendwo noch Dumpfe, gibt es irgendwo Frequenzbereiche, die sich überlagern? Ja, das ist mit Farben natürlich ganz genauso. Ja, also interessant, ein Referenzmodus. Habe ich selbst jetzt persönlich noch nie gehabt und damit natürlich auch noch nie gebraucht. Aber ich glaube, wenn ich jetzt so ein Gerät hätte, würde ich es doch gern mal ausprobieren zumindest, ob das einen Unterschied macht. Schickes Ding. Wenn ihr so ein Gerät habt, hier Peter sagt schon, er hat den Modus gefunden. Versuch mal Bilder im Referenzmodus zu bearbeiten und schau mal, ob du die dann anders bearbeitest.
Bin gespannt. Heute mehrfach die Meldung gesehen und mitbekommen, dass gerade eine Doku auf Arte in der Mediathek gelandet ist. Und zwar erinnerst du dich dran, das ist schon Jahre her, wo ich dann das Thema Streetfotografie so ein bisschen beackert habe, wo ich dann in den Workshops immer so aus einer Doku Ausschnitte gezeigt habe über hier Bruce Gilden, wie der arbeitet, und über Joel Meyerowitz, wie der arbeitet. Das sind alle möglichen Streetfotografen, die halt in New York und Umgebung tätig sind, weil das ein tolles Pflaster ist, weil du da halt wie interessante Leute unterwegs sind,
ja, und
weil du da auch recht und weil du rechtlich einigermaßen sicher bist, dass dir nichts passiert. Mhm. Weil da die Rechtsprechung speziell in dem Bereich.
Give me some attitude.
Genau. Du hast halt, also, und das waren so Ausschnitte, die ich damals, die waren damals so in einzelne kleine Schnipsel quasi. Heute würde man die Shorts nennen. Mhm. Und die sind wohl zum Teil zumindest aus dieser Doku. Das ist nämlich die Everybody Street Doku. Die komplette Doku, und die ist jetzt auf Arte, und schaut ihr euch an, wir verlinken sie in den Shownotes. Da ist dann, werden dann verschiedene Street-Fotografinnen und Fotografen begleitet. Also hier Bruce Davidson und wie gesagt Meyerowitz und Bruce Gilden und so weiter. Das Interviews und Bildmaterial eben von diesen Street-Fotografen und auch so ein bisschen eine Geschichte und Entwicklung der Street-Fotografie in New York von den hier teilweise wahrscheinlich 70er Jahren bis heute. Da wird auch dann so soziale und kulturelle Aspekte thematisiert, die dann dadurch auch sichtbar gemacht werden durch diese Fotografie, ein bisschen über die technischen und künstlerischen Aspekte und so weiter, persönliche Anekdoten von den Menschen, und man sieht auch so ein bisschen die verschiedenen Stadtteile in New York, weil die haben natürlich auch alle so ihre ganz besonderen Eigenheiten, ihre eigene Kultur, ihre eigene Umgebung, und geht auch so ein bisschen noch so zwischen analog und digital und wie Social Media das Ganze beeinflussen. Also es ist eine schöne Doku, es ist eine tolle Doku, und da würde ich sagen, wenn ihr mal ein bisschen Zeit habt, dann gebt euch das. Lohnt sich auf jeden Fall. Ist eine tolle Doku. Ich mag die.
Super. Ja, schön.
Everybody Street. Bei das Arte. Komplette Ding jetzt. Ich weiß nicht, wann es wieder runtergeworfen wird. Bis zum 31.12. diesen Jahres.
Ja.
Steht hier.
Super.
85 Minuten und über die üblichen Werkzeuge natürlich auch
fast 90.
Okay. Als Sicherungskopie abzulegen. Das Ding.
Cool.
Haben wir es nicht empfohlen. Solltet ihr nicht machen.
Ja. Wunderbar.
Dann
ja.
Sind wir jetzt schon quasi fast am Ende der Sendung angekommen.
Ich
gucke gerade mal, ob wir noch Termine haben.
Ja, schau mal.
Moment. Da ist der Link, den musste ich erst gerade ausgraben. Wir haben einen neuen Termin. Und
ding, zwar ding, 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 ding.
Den Terminkalender. Und zwar hat den Daniel uns reingeworfen. In Illingen-Saar findet die Photon statt. Die Photon vom 6.9. bis zum 8.9., also im September, sehen, hören, lernen auf dem Photon, das Fotofestival im Saarland, Freitag 6.9. bis Sonntag 8.9. Ellipse Kulturforum Illingen. Großes entsteht immer im Kleinen, und so wird es für das Saarland höchste Zeit für ein Festival, welches die Fotografie als Kunst, Unterhaltung und auch Hobby feiert. Für alle Foto-, Reise- und Unterhaltungshungrigen bringen wir Profis der Szene ins Kulturforum Ellipse. Mhm. 6.9. bis 8.9.
Das finde ich gut.
Ellingen-Saar. Sehr schön. Vielen Dank dafür. Solltet ihr Termine haben, dann dürft ihr uns die natürlich immer auf happyshooting.de/Kalender reinwerfen und dort auch Termine finden. Falls ihr also jetzt am nächsten Wochenende was vorhabt, guckt mal da rein, klickt da mal drauf und schaut mal, ob vielleicht irgendeine der Veranstaltungen bei euch in der Nähe ist. Und wenn ihr das nicht könnt, weil es so weit weg ist, dann schaut euch diese Arte-Doku an. Die ist nämlich auch super.
Jawohl.
So.
Dann haben wir eine neue Aufgabe für euch, denn die aktuelle Aufgabe Ball, die läuft jetzt noch bis zum 18.07.2024, also jetzt bis zu diesem Donnerstag, wo wir das hier aufnehmen. Und danach soll es natürlich weitergehen. Und deswegen gibt es eine neue Aufgabe vom 18. bis zum 1.8. Die heißt Pasta.
Was? Wie bitte?
Pasta. P-A-S-T-A.
Hast du das, die Aufgabe ausgesucht? Hast du die ausgesucht, wo du gerade hungrig warst? Oder?
Ja.
Weil man soll ja hungrig nicht einkaufen gehen, ne?
Man soll hungrig auch keine Aufgaben ausdenken.
Auch keine Aufgaben ausdenken.
Nichtsdestotrotz heißt sie jetzt Pasta. Ich bin schon sehr gespannt. Die Aufgabe läuft vom 18.07. bis zum 1.08. Das bedeutet, dass ihr im Zeitraum vom 18. Juli bis zum 1. August 2024 bitte loszieht, ein neues Foto macht mit einer Fotokamera zum Thema Pasta. Wie interpretiert ihr den Begriff Pasta? Das Ganze ladet ihr dann bei Flickr hoch, stellt es dort in die Happy Shooting Gruppe und vergebt den Tag HSB Pasta. Alles zusammengeschrieben, HSB Pasta. Ich bin schon sehr gespannt, was da kommt. Wahrscheinlich bin ich dann bei der Bildbesprechung extra hungrig.
Ich halte
vielleicht aber auch nicht. Vielleicht finde ich
ja halte mit Red Knight. Ich erwarte viele FSM-Bilder.
FSM?
Jetzt FSM, Google mal. Aber okay, das nachher. Damit sind wir jetzt aber wirklich am Ende, oder?
Wir wären quasi am Ende und freuen uns auch, dass ihr uns euren Speicherplatz gegeben habt und uns bis hierhin so fleißig gelauscht habt. Aber wir haben ein One More Thing. Wo wir schon beim Thema hungrig sind, hat Wolfgang noch vor der Sendung hier in den Kanal geworfen. Und zwar UM System. Kennen wir?
Das sind die mal Olympus waren.
Das sind die jetzt die Olympus-Kameras übernommen haben und jetzt unter den OM-System-Label vertreiben. Und die haben wohl auch neben diesen Kameras, die sie jetzt haben, auch schon eine Outdoor-Kollektion, also zum Beispiel Jacken, Hüte, Handschuhe oder faltbare Abfalleimer im Sortiment. Jetzt aber auch Lebensmittel, und zwar in diesem Fall ein Fertiggericht, ein Chili.
Das OM System Curry.
Oder ein Curry ist es, ja.
Ah, was denn? Ist das wirklich die OM System?
Es ist die OM System. Ja. Kann man online bestellen, also jedenfalls nicht bei uns. In Japan kann man das tun. 200 Gramm, ich weiß nicht, wie viele Minuten es braucht oder ob man da nur heißes Wasser drüber kippen muss. Ein amerikanischer Blog versucht mal eine Portion zu bekommen und will dann Review machen, selbstverständlich. Ich bin mir nicht sicher, ob man das hier in Deutschland bekommt, tatsächlich.
Wow, ansonsten. Und so ansprechende Bilder.
Das sieht zumindest super so aus, als ob es wirklich das Gericht Two ist, was fotografiert wurde.
Two types of meat, chicken and beef tongue.
Ja.
Also Huhn und Rinderzunge.
Ja.
They melt in your mouth and are full of flavor and richness. Ist ja nicht wahr. Aber gut, ich sag mal so, also Minolta hat auch ein Riesenbusiness mit Kopierern gehabt und so. Mhm. Das war wenigstens auch technisch einigermaßen nahe, aber ja.
Also Kameras, Outdoor, jetzt auch Lebensmittel.
Guten Alles Appetit. Klar, dann guten Appetit mit der Rinderzunge und dem Huhn und wir sind nächste Woche wieder da. Bis dann, macht's gut. 3, 2, 1. Happy Shooting.